Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute im Programm bei uns das neue Album Crushers of the World von Creator. Ich sage immer den Namen gerne so, nein, Creator. Und wir hören das neue Album Secret Love von Dry Cleaning, also ein bisschen Post-Punk. Außerdem sprechen wir über das neue Jahr und probieren den Einbecker Barrel Bock für alle, die uns im Internet hören. Und damit übergebe ich direkt für den teutonischen Thrash Metal an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der würde sich sehr freuen, wenn ihr uns kommentiert, wie immer. Egal, wo man das machen kann, ob nun bei uns auf der Homepage oder bei Spotify oder bei Apple oder bei Mastodon oder Blue Sky. Wir freuen uns über jegliches Feedback, was ihr auch machen könnt. Ihr könnt uns natürlich auch noch immer klassisch eine E-Mail schicken. info@feuilletoene.de ist die Adresse. Feuilletoene dann natürlich mit OE, also die Töne. Ne? Feuilletoene mit OE. Feuilletoene.de wäre dann die Adresse eurer Wahl. So. Und damit würde ich sagen, starten wir in ein neues Jahr musikalisch. Mhm. Ja. Und in die erste reguläre Sendung, und wir machen das mit Creator und Crushers of the World. Und ich bin sehr glücklich, dass wir endlich wieder normale Sendungen haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei aller Liebe für die Specials, aber es ist schon schön, wieder die ganz normale, reguläre Sendung zu veröffentlichen. Da freue ich mich sehr. Ja. Fangen wir an. Creator. Kennen die meisten wahrscheinlich, sind eine Thrash-Metal-Band aus dem Ruhrgebiet. 1982 in Essen gegründet, sind also schon ein bisschen länger dabei. Wuchsen aus dem Umfeld der internationalen Metal-Underground-Szene heraus und wurden zu einer der weltweit einflussreichsten Formationen ihres Genres. Sie sind tatsächlich auch weltweit mega bekannt, wie so einige Bands aus Deutschland, so aus dem Metal-Bereich. Und während es viele ihrer Zeitgenossen zum Teil gar nicht mehr gibt, sind Creator eben immer noch da und entwickeln ihre Musik und ihren Stil immer weiter. Zentrale Figur ist Gitarrist und Sänger Mile Petrozza, der die Band nicht nur musikalisch, sondern auch lyrisch prägt. Creator verbanden von Beginn an aggressiven und schnellen Metal mit politischen Inhalten, also Themen wie Gewalt, Macht, Krieg, Totalitarismus oder später auch Umweltzerstörung, Menschenrechte und Antifaschismus durchziehen das Werk von Creator. Irgendwann wurde dann aus dem Thrash der 80er Jahre dunklere, experimentellere Geschichten in den 90er Jahren. Man fügte dem Ganzen dann so ein paar Industrial-Elemente hinzu und kehrte ab den Nullern, also ab den 2000er Jahren, wieder zu einem eher melodisch geprägten Thrash-Metal zurück. Deswegen ist das Werk von Creator auch eher weniger nostalgisch, sondern eher so eine fortgesetzte Entwicklung. Sie sind immer noch laut, sie sind immer noch unbequem und erstaunlich frisch. Das haben wir schon beim letzten Album festgestellt, was wir hier besprochen haben. Das neue Album erschien jüngst im Januar, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Und Crushers of the World verknüpft eben diese klassischen Thrash-Metal-Elemente mit moderner Produktion und hymnischen Passagen, die natürlich, wie sollte es anders sein, riffgeladen, natürlich schnell, aber eben mit klaren, breiteren, mit einer klareren, breiteren Klangästhetik als früher, also ähnlich wie das Album Hate über alles, was wir hier besprochen haben. Ja, Jenny, wir starten schnell und laut ins neue Jahr.
Allerdings, ja, wir schreien direkt 2026 an. Was zur Hölle geht hier eigentlich vor sich? Passt gut. Erstmal, was mir bei Creator wirklich gut gefällt, ist dieser wilde Sprachenmix. Das ist echt toll. Also, es ist mir jetzt gerade eigentlich erst aufgefallen, ehrlich gesagt, dass Psychotic Imperator ja auch überhaupt keinen Sinn macht. Also, zwei verschiedene Sprachen irgendwie enthält. Sonst würde man ja Emperor sagen, oder? Imperator?
Gibt es das? Ja, ich weiß auch nicht. Das machen die ja gerne, sowas, ne? Hate über alles. Genau. Deswegen struggelte ich auch gerade. Warte mal, was genau ist jetzt Imperator, Imperator?
Genau. Ja, oder halt auch einfach innerhalb des Albums mischen. Ne? Wir haben einen Song namens Tränenpalast mit einem Feature von Britta Goertz. Und natürlich der Albumtitel Crushers of the World, Crushers mit K.
Ja.
Das passt, ja.
Fantastisch.
Herrlich. Ja, und man ist natürlich sehr im Thrash-Metal unterwegs. Mhm. Es ist aggressiv. Wir haben unseren Double Bass. Wir haben eine Menge Melodie auch zwischendurch. die jetzt nicht super virtuos wird, wie man sich das denken kann. Tatsächlich waren mir manche Songs auch ein bisschen zu eintönig, inklusive des Titelsongs Crushers of the World. Aber sie bringen auf jeden Fall ihre politischen Messages rüber. Ich bin immer froh, wenn aus den lauteren Genres, also aus jedem Genre, aber besonders aus den lauteren und vor allem in diesem Fall ja auch sehr testosteronschwangeren Genres, Leute eine klare Kante gegen Faschismus zeigen, zum Beispiel. In diesem Fall ganz klar ja auch beim Titelsong haben sie das im Video auch mitgemacht, mit einem Orwell-Zitat nochmal ganz klar eingeordnet, gegen Menschen, die Bücher verbrennen. Naja, also das ist auf jeden Fall zu loben. Die Musik macht, glaube ich, sehr viel Spaß für jeden, der Power Metal und Thrash Metal mag. Das ist Musik, die sehr hymnisch ist zwischendurch, die sehr harsch und laut ist, die sehr maskulin ist auf alle Arten und Weisen, sehr gleichmäßige Rhythmen, das donnert vor sich hin und sie haben aber durchaus auch Songs, wo wirklich auch ein paar Ohrwurm-Hooks dabei sind, die bleiben und die bestimmt auch live super funktionieren, also im Stadion oder im, keine Ahnung, bei Wacken, ich weiß nicht, ob sie da spielen, aber das ist natürlich hervorragend geeignet für alle Arten von Moshpits. Macht mit Sicherheit Spaß, insofern ist für mich Spaß zu hören, muss ich nicht ständig am Stück hören. Ein paar Songs fand ich fühlten sich ein bisschen nach Füllstoff an. Unter anderem war das bei Barbarian und Blood of Our Blood so. Da dachte ich so, ja, gut, kann man jetzt mit reinpacken, aber aber insgesamt auf jeden Fall viel Energie und für Fans des Genres auf jeden Fall zu empfehlen.
Ich fand, man hört eine Menge früher.
Ja, das hört sich gleich total oldschool an. Ne? Deswegen meine ich, die Fans werden super happy sein.
Also. Ja, könnte sein. Mhm. Weil ich finde, man hört auch viele andere Bands raus, so in diesem Album. Ich finde, man erinnert sich so ein bisschen an Accept. Teilweise so einige Parts erinnern an Accept, andere wieder an Blind Guardian, andere wieder an Halloween. Zu Beginn, der Anfang so mit diesen zweistimmigen Gitarren, so ein bisschen an Maiden. So, so ein bisschen was von allem drin. Das finde ich ganz witzig. Ja, und am Ende beziehen sich diese Bands vielleicht sogar eher auf Creator als umgekehrt, keine Ahnung. Vielleicht hat man sich aber auch irgendwie gegenseitig beeinflusst, ist ja dann auch gut und meistens so. Die Produktion kann als typisch für das Genre gelten, das heißt also natürlich eher dick und komprimiert, ne, wie sich das gehört für Metal. Insgesamt also durchaus auch mal wieder eine Reise in die musikalische Vergangenheit, die aber eben in der Gegenwart stattfindet, also auf gar keinen Fall irgendwie altbacken wirkt, sondern schon im Hier und Jetzt stattfindet. Die ist auch nicht irgendwie romantisch verklärt oder so, auf gar keinen Fall. Man ist schon im Hier und Jetzt, ohne eben die Wurzeln zu vergessen, aber man hört schon eine ganze Menge Referenzen von früher eben. Lyrisch geht es auf diesem Album genau wie schon auf den letzten Alben um Macht, Gewalt, um Ideologien, um den Zustand der Welt, die sich mittlerweile von einer Krise in die nächste hinein manövriert. Also eben von Kriegen, autoritären Systemen und permanenter Bedrohung. Um globale Gewalt und Eskalation eben dieser. Es handelt von religiösen und politischem Extremismus. Und immer wieder tauchen die einzelnen Menschen auf, und die jetzt mal wieder Metal-typisch, dem Ganzen natürlich ausgeliefert sind. Das ist ja nun mal im Metal oft so.
Ja, größere Mächte und so, ne?
Die ja, das ist immer, das ist ganz wichtig, so dieses bisschen fatalistische so, ne? Und deswegen natürlich auf der einen Seite wütend sind und auf der anderen Seite natürlich nach einem Ausweg suchen, so, ne? Es geht also darum, wie Widerstand, Würde und Haltung möglich bleiben, wenn Systeme übermächtig werden. Also im Grunde genommen eine Haltung der ständigen Revolte. Kein Optimismus, aber eben ein klares Nicht mit uns, bis hierhin und nicht weiter. Ein Trotz alledem. Revolte eben, Camus grüßt. Ne? Macht er ja öfter in der Popkultur. Das ist ja aber nicht nur bei The Cure so, sondern auch auf diesem Album hier sehr, sehr präsent, der Gute. Und natürlich muss auch wieder ein bisschen dramatisiert werden. Der Metal wäre nicht der Metal ohne das ganze klein bisschen Drama und Theater. Das gehört einfach dazu. Also bei aller Wichtigkeit der Themen, die man hier verhandelt, ein bisschen Metal im Metal muss natürlich auch sein. Und das ist natürlich auch auf diesem Album so. Und ähnlich wie du, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich sehr viel Freude an diesem Album. Ich habe das durchaus gerne gehört. Es wird allerdings im Gegensatz zu dem letzten Album, was wir besprochen haben, also Hate über alles, irgendwas fehlte mir bei diesem Album, um es so richtig abzufeiern. Ich weiß aber noch nicht genau was, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist es dieses dazwischen, dieses melodiöse, thrashige, wo ich sage, ja, vielleicht möchte mein Gehirn sich für eine Seite entscheiden und dann ist es wieder so ein bisschen hin und her gerissen, obwohl wir ja diesen Genre-Mix eigentlich mögen. Ne? Wir sind ja eigentlich große Freunde davon. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung, was es ist. Vielleicht ist auch ganz was anderes und ich muss es erst ergründen. In diesem Fall glaube ich nicht, dass dieses Album eine größere Rolle spielen wird bei den Alben des Jahres am Ende, eben dieses Jahres. Und das Album ist im Jahre 2026 erschienen, also in diesem Jahr. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, das ist ein klares Läuft. Gutes Album, ja. Aber kein Album des Jahres.
Sehe ich genauso. Also wirklich läuftiges Läuft. Also, wir haben gehört von Creator Crushers of the World und es gab ein Läuft von Jenny und ein Läuft von mir.
Damit kommen wir zu Dry Cleaning und ihrem dritten Studioalbum Secret Love. Dry Cleaning, eine Post-Punk- oder ja Alternative-Band, ein Quartett aus Süd-London, bekannt für ihre ja so ein Sprechgesang-Art und Weise. Ihre Sängerin Florence Shaw hat dann so einen ganz eigenen Stil entwickelt. Und Secret Love ist jetzt ihr drittes Studioalbum, wie schon gesagt, nach Stumpwork 2022, für das sogar ein Grammy verliehen wurde damals. Sie haben sich von ihrem damaligen Produzenten allerdings für das neue Album getrennt. Jetzt wurde das Ganze produziert von Kate Le Bon, die ein bisschen mehr ja so Art-Pop mit reingebracht hat. Was das Ganze von ihren früheren Alben abhebt. Ja, Post-Punk ist doch erstmal, ne, ist doch deine...
Ja, dein absolut. Tuff. Das ist ganz hervorragender Rumpel-Post-Punk. Wirklich.
Rumpel-Post-Punk.
Ja, ich bin begeistert. Ja. Also man muss es einfach sagen, die 80er klopfen mal wieder an die Tür und gebieten Einlass und wir sollten ihnen und dieser Band unbedingt die Tür öffnen, finde ich. Weil wir hören ja Gesang, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Also eigentlich ganz normal, wie man das von so einer Band kennt. Manchmal wird es sogar ein bisschen dream-poppig. Geht so ein bisschen vom Post-Punk weg. Auch alles 80er natürlich. Und durch den sehr markanten Sprechgesang fühlt man sich immer wieder an Laurie Anderson erinnert, finde ich. Mhm. Also für die, die es nicht wissen, Laurie Anderson, wie heißt es? Superman. Oh, Superman. Genau. Ne, dieses Ha, 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 Ha und so. Genau, die Älteren erinnern sich. Allerdings hier mit einem sehr britischen Akzent und nicht mit einem Akzent aus den USA. Ich glaube, New York ist es. Ne? Im anderen Fall, hier ist es ein hübscher britischer Akzent. Der in keinster Weise versteckt wird. Sehr fein. Da habe ich immer sehr viel Freude dran. Dazu gibt es natürlich noch eine ordentliche Schaufel Indie-Rock und Psychedelic-Rock, denn es kommen auf diesem Album zum Beispiel auch 12-seitige Gitarren und ein Saxophon zum Einsatz. Bei einem Song. Darf man auch nicht vergessen. Ja, und fertig ist ein, meiner Meinung nach, ganz hervorragender Sound, der, glaube ich, ganz bewusst so ein bisschen in Anführungszeichen Lo-Fi gehalten ist, also der nicht so hochglanzpoliert ist, der auch nicht großartig komprimiert ist. Das hört sich schon ziemlich gut an. Das ist schon gut gemacht, das passt zu dieser Musik ganz hervorragend. Und ich muss sagen, ich habe das in dieser Zusammenstellung so noch nicht gehört, diese 12-seitige Gitarre, das Saxophon, der Post-Punk, diesen Sprechgesang. Dieser Kombination handelt es sich tatsächlich um was Neues. Und das direkt am Anfang des Jahres, das ist natürlich schon ziemlich cool. Also es scheint, als würde der Anfang des Jahres das Ende des Jahres ablösen, denn ich hatte ja auch schon im letzten Jahr irgendwie die meisten Alben aus dem ersten Quartal des Jahres, die bei mir eine Rolle bei den Alben des Jahres gespielt haben. Oder ich mag einfach die Großen nicht mehr, keine Ahnung, die meistens ja doch ihre Alben im Herbst veröffentlichen. Das hier ist nicht besonders groß, aber groß ist es schon, finde ich. Denn diese Band hat Dringlichkeit. Lyrisch geht es um Manipulation und Verunsicherung. Es geht um ironische Selbstbeobachtung. Natürlich Briten, Großbritannien, wie sollte es anders sein? Es geht um Menschliches und allzu Menschliches, also Alltägliches. Es geht um das Patriarchat. Es geht um Verletzlichkeit und Sehnsucht, Kritik an Gleichgültigkeit und daran, dass Kultur zu wenig stattfindet. Und natürlich geht es auch um die unvermeidliche Konsumkritik. Die muss natürlich auch immer drin sein. Aber das Ganze eben mit einem ordentlichen Schuss Optimismus und einem ordentlichen Schuss britischer Ironie. Und da ich ja diese 80er-Geschichten naturgemäß sehr mag, Hier rappeln die Gitarren wie früher, der Chorus tut das Seinige dazu. Es ist alles ein wenig kühl. Natürlich ist da eine Schippe Reverb drin. Ich mag dieses Rumpelige, nicht so perfekt, in Anführungszeichen perfekt produzierte. Also ich bin begeistert.
Ah, das ist toll. Ja, ich habe auch gleich gedacht, nach den ersten paar Tönen, ehrlich gesagt, also im Grunde nach 3 Tönen, oh, das wird was für Thorsten.
Absolut, absolut.
Das ist, ja wirklich. Und mir haben ganz ähnliche Dinge gefallen. Ne? Also dieses, was du als rumpelig bezeichnest, diese eher rohe und ja auch emotional rohe Art, die durch diese Art der Produktion und die Instrumentierung total gut rauskommt. Das alles, ne, irgendwie ein bisschen karger und so künstlerisch kreativ irgendwie, macht eine ganz tolle Atmosphäre. Trotzdem aber, oder gleichzeitig, sehr rhythmisch und häufig fast hypnotisch, wie sie so irgendwie immer und immer wieder musikalisch sich wiederholen, um dem Sprechgesang einfach den Raum zu geben. Und sie macht das so klasse, weil sie halt nicht nur vorträgt oder dabei ja auch nicht besonders lebhaft ist, ehrlich gesagt, sondern sehr trocken. Das heißt, da, wo sie dann irgendwie doch mal mit der Tonhöhe hin und her geht, da haut das richtig rein. Da kann sie ihre Pointen setzen, sowohl lustig als halt auch schockieren, will ich nicht sagen, das passt nicht, aber da, wo sie halt ein bisschen bissig wird. Und das natürlich lyrisch hervorragend, hat wirklich Spaß gemacht zuzuhören. Ist auch ein Album, was man sowohl musikalisch als auch lyrisch in Ruhe hören muss. Finde ich auch ein bisschen getrennt voneinander, weil es, also zusammen ist es super. Aber beides hat so seine Schätzchen, die man erst hört, wenn man wirklich mal genauer sich auf das eine oder das andere fokussiert. Insofern auch ich total begeistert. Eine Band, die man auf jeden Fall im Auge behalten sollte. Also Drag Cleaning auf jeden Fall ab jetzt auf der Liste. Gerade eben erschienen, ich glaube es war der 6. oder 9. Januar, genau, 9. Januar. Also zum Zeitpunkt dieser Sendung wirklich noch nicht lange her. Das kann man sich mal gönnen. Und weil es eben erschienen ist im Jahre 2026, müssen wir auch dieses Album bewerten auf unserer Skala von steht, läuft oder rennt.
Ja, das rennt.
Ja, da schließe ich mich an. Eindeutig schon der erste Contender für das Album des Jahres 2026. Absolut. Also, Secret Love von Dry Cleaning bekam ein Rent von Thorsten und ein Rent von mir.
So machen wir das.
Damit kommen wir zu unserem kleinen Diskussionsthema, nämlich das neue Jahr.
Ja.
2026, was heißt das eigentlich?
Genau. Wir sind ja jetzt endgültig im neuen Jahr angekommen, ne? Also von wegen hier alles vorbei, nichts mehr mit Special und so, alles ist wieder wie immer. Und deswegen kommen natürlich auch unsere Themen wieder zurück. Und da bietet es sich natürlich mal an, darüber zu reden, was ist denn dieses neue Jahr eigentlich? Also erstmal ist es ja ein willkürlicher Schnitt, der vom Menschen gemacht wurde. Ne? Also logisch. So, irgendwann hat irgendwer mal gesagt, jetzt fängt das neue Jahr an. Das ist einfach so, ja, weil ist so. Und dennoch wirkt dieser Schnitt, der vom Menschen gemacht wurde, auf Menschen ja auf eine ganz spezielle Art ein. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Weil kaum schlägt die Uhr 12 am 31. Dezember, scheint sich irgendwas zu ändern. Also nicht objektiv natürlich, aber subjektiv. Also nicht in der Welt, sondern im Kopf. Also hätte Henri Bergson natürlich schon wieder seine große Freude an diesem Beispiel, was Menschen sich haben einfallen lassen, weil es seine Philosophie so hübsch bestätigt, ne? Weil die Zeit sich ja gar nicht, da passiert ja gar nichts. Also nur in den Köpfen passiert irgendwas. Ja, und darüber wollen wir uns heute mal unterhalten. Was bedeutet das eigentlich? Neues Jahr.
In erster Linie, du hast es schon angedeutet, heißt das natürlich oft Neubeginn, irgendeine Unterbrechung des Ganzen. Häufig, gerade bei uns in Deutschland, ne, wir haben da die Feiertage, viele Leute haben auch ein paar Tage länger Urlaub, wenn sie Glück haben. Und das ist dann immer so ein Grund, das alte Jahr zu verabschieden, das neue Jahr zu begrüßen. Viele Leute benutzen das, das finde ich eigentlich auch ganz schlau, zu so einer Reflexion, alles mal wieder in Ruhe irgendwie durchgucken, wie geht's mir, wo will ich hin? Oder keine Ahnung, Dinge, die man halt so überprüft. Jedes Jahr. Und natürlich berüchtigt, das ist das der Zeitpunkt der guten Vorsätze. Ist auch schon viel gesagt worden in den ersten Jahreswochen, die überhaupt nicht funktionieren. Das wissen wir alle. Trotzdem nehmen wir uns alle irgendwas vor für 2026. aber was natürlich schon funktioniert, ist diese objektive Veränderung von etwas oder so ein nächstes Kapitel aufschlagen, ne, nächste Seite aufschlagen zumindest, kann man ja durchaus schon dafür benutzen, sich motivieren zu lassen und sich so ein bisschen schubsen zu lassen, weil wir als Menschen unheimlich viel mit unserer Identität irgendwie verknüpfen und es ist an solchen Umbruchpunkten, auch wenn die total willkürlich gesetzt sind, immer irgendwie leichter, die Geschichte, die wir uns zu erzählen, abzuändern, als einfach mittendrin an irgendeinem Donnerstag. Von daher, ja, ne, also so, man kann seine Selbstwahrnehmung mal ein bisschen anpassen, man kann ein bisschen ruhiger werden, das finde ich, mache ich immer ganz gerne, einfach mal einmal, mal durchatmen, nicht so den Standard-Tagesablauf, den man sonst hat mit Arbeit und Verpflichtungen und so, aber, neue Vorsätze habe ich mir jetzt nicht gegeben, ehrlich gesagt, kann ich mich hier nicht dran halten oder mache ich auch das ganze Jahr über einfach. Mhm. Hast du dir was vorgenommen?
Nee, tatsächlich habe ich mir nichts vorgenommen. Ja. Aber dennoch ist das ja Neuanfang, wie du gerade schon so recht gesagt hast. Und das erlaubt natürlich auch Rückblicke. Und wir brauchen ja auch irgendwie etwas, was abgeschlossen ist, weil sonst können wir nichts hinter uns lassen. Und das ist deswegen auch ganz wichtig. Und deswegen ist das auch nicht nur ein Tag wie jeder andere. Weil Dinge könnten auch anders werden. Das ist so dieser Moment aus der Selbstverständlichkeit des immer weiter so.
Und dafür ist es ganz wichtig, ne? Ja. Also solche Rituale haben wir nicht so oft.
Genau.
Ehrlich gesagt, das Neujahr ist da so das Ritual, was am meisten mit so wirklich Erneuerung und Veränderung zu tun hat.
Ja, genau.
Im Jahr, oder?
Ja. Und Menschen machen das schon bei Wochen so, ne? Oh Gott sei Dank ist die Woche vorbei, jetzt kann ich neu anfangen in der nächsten Woche so. Ne? Also, und das ist natürlich nochmal was ganz anderes, viel größer, ne? Weil das ja auch alle auf einmal machen. Egal, ob du zu Hause bist oder nicht zu Hause bist. Alle machen zur gleichen Zeit im Grunde genommen das Gleiche. Ja? Und deswegen, es zwingt auch so ein bisschen zur Bilanz, bevor der Alltag wiederkommt, ne? Weil die meisten Leute ja doch, wie du gerade sagtest, so ein bisschen zur Ruhe kommen. Und die meisten Leute kommen irgendwie zu der Erkenntnis, dass man irgendwie weitermachen muss, obwohl nichts garantiert ist. Also weiterzuleben, ohne von falschen Heilsversprechen sich trösten zu lassen. Weil der 1. Januar eben auch ein Trotzdem ist. Wenn man sich das alles so überlegt, was im letzten Jahr passiert ist. Was denn sonst? Anders geht es ja mittlerweile gar nicht mehr. Es muss ja ein Trotzdem sein, mittlerweile.
Tja, ne? Leider ja.
Ist ja wirklich so. Also kein Versprechen, aber eine Hoffnung. Es ist sozusagen ein Moment des Bewusstwerdens, der Moment, Dinge hinter sich zu lassen. Es ist eigentlich ist das Sinnbild der Natalität, also der menschlichen Fähigkeit, neu zu beginnen. Weil wir handeln können, würde Hannah Arendt sagen. Ne? Also der Kalender schafft einen Zeitpunkt, an dem dieses Beginnen denkbar, sagbar und teilbar wird. Der Jahreswechsel ist sozusagen so ein kollektiver Moment, in dem Zukunft überhaupt erst als gemeinsamer Raum erscheint. Und zwar in Form von Hoffnung. Das ist auch ein Zeichen von menschlicher Freiheit in dem Moment. Weil es Zeit auch Gestalt gibt. Zeit ist wichtig für uns, weil wir sonst komplett orientierungslos sind. Und nur weil es Zeit gibt, nur weil etwas endet, nur weil das Jahr endet, kommt ja überhaupt ein neues Jahr. Nur weil eine Minute endet, kommt eine neue. Nur weil eine Sekunde vorbei ist, beginnt eine neue. Und das ist auch der Grund, warum wir immer was Neues anfangen können, weil Dinge enden, Dinge müssen enden. Sonst kann es nicht was Neues geben. Es muss immer irgendwas zu Ende sein, sonst kann nichts Neues anfangen. Das ist toll. Also wir können nur deswegen was Neues anfangen, weil irgendwas zeitmäßig irgendwas irgendwie zu Ende geht. Sekunde, Minute, Stunde, was auch immer. Tag, Woche. Ne? Das ist das Tolle an der ganzen Geschichte. Zeit an sich ist ja irgendwie unsichtbar, der ist ja alles gleichgültig. Die Zeit interessiert sich ja überhaupt gar nicht für uns. Die ist ja eigentlich eher unerbittlich. So, ne? Die läuft nach vorne und wir laufen mit, hat meine Oma immer gesagt, ne? Die Zeit läuft und wir laufen mit. Womit sie recht hat. Und die interessiert sich im feuchten Kehricht für uns. Die ist Teil der objektiven Welt. Aber der Mensch braucht diese Haltepunkte, um sich nicht zu verlieren. Das ist ja so ein kulturell verabredeter Moment des Innehaltens. Das ist ja vom Menschen gemacht, so ein kollektiver Stopp. Einmal kurz innehalten, bevor es dann eben wie immer weitergeht. Also das ist etwas Neues, ohne dass irgendwie Endgültigkeit einzieht. Also man schaut zurück, ohne abschließen zu müssen. Das ist ja das Schöne, weil es geht ja immer weiter. Und nach vorn, ohne zu wissen, was kommt. Also bloß weil das Jahr zu Ende ist, ist ja nicht alles zu Ende, sondern eben das Jahr zu Ende. Es ist ja nichts Endgültiges. Und das macht das eben so psychologisch so wichtig. Der Jahreswechsel bietet halt Entlastung. Man darf sagen, okay, warte mal. Erstmal neu sortieren. Erstmal hinter sich lassen. Das ist sozusagen so ein, ja, auch so ein sozialer Taktgeber und ein psychologischer Taktgeber, der ganz wichtig ist.
Stimmt, der gibt uns ja auch Erlaubnis, ne? Neu
genau,
zu denken.
Genau.
Also gegen alle sozialen Zwänge, das gehört quasi dazu. Wenn man am 1. Januar sagt, so jetzt nehme ich ab, und dann sagt keiner, warum. Sondern das machen dann irgendwie die meisten Leute.
Richtig, genau. Und zwar zur gleichen Zeit. Hm. Ne? Zum selben Zeitpunkt sogar. Dieselbe Zäsur, dieselben Floskeln in einer modernen Welt, in der wir so, dieser Jahreswechsel stiftet so kurzzeitig so ein bisschen Gemeinschaft wieder. Etwas Gemeinsames. Davon gibt es ja gar nicht mehr so viel. Und er hält halt die Idee des Anfangs lebendig. Ne? Also nicht als Garantie, sondern als Möglichkeit. Immer. Logischerweise, weil da, wo Garantien für die Zukunft und so, wir wissen. Ne? Das hatten wir schon so oft. Und es erinnert daran, dass das Leben eben nicht nur aus Fortsetzung besteht, sondern eben auch aus Zurücklassen. Das ist auch wichtig. Mhm. Natürlich ist es so, es gibt ja Menschen, die so ein bisschen, naja, ein bisschen negativ unterwegs sind, die sagen, naja, das Leben ist ein lebenslanger Abschied. Man muss sich immer von allen möglichen Sachen verabschieden. Und das stimmt auch, aber dafür darf man auch neue Sachen immer wieder begrüßen. Da, wo was weg ist, da kommt was Neues hinzu. Natürlich kann man mit, weiß ich nicht, fast 60 Jahren nicht mehr das machen, was man mit 20 Jahren macht. Das geht nicht. Du kannst auch schon mit 20 Jahren nicht mehr alles das erreichen, was du noch erreichen kannst, wenn du noch jünger bist. Geht einfach nicht. Wenn du mit 20 Jahren noch kein Piano gespielt hast, dann wird aus dir kein Weltklasse-Pianist mehr. Das ist dann halt so. Ne? Die Dinge sind, wie sie sind. Also ja, es gibt dieser Spruch, du kannst alles erreichen, ist halt Quatsch irgendwann mal. Sehr früh im Leben. Sogar schon. Weil es einfach nicht stimmt. Macht aber auch nichts. Du musst auch gar nicht alles erreichen. Das, was du erreichen kannst, reicht vollkommen. Das sind so viele Möglichkeiten, die kannst du alleine schon nicht überblicken. Also selbst das, was du erreichen kannst, kannst du ja schon nicht überblicken. Wenn du alles erreichen könntest, dann würden wir wahrscheinlich völlig wahnsinnig werden.
Ja, definitiv.
Also es ist auch überhaupt nicht schlimm. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, dass du bestimmte Dinge nicht mehr machen kannst, wenn du älter bist. Das ist überhaupt nicht schlimm. Es kommen neue Dinge hinzu. Natürlich kann ich körperlich mit einem 20-, 30-Jährigen nicht mehr mithalten. Wie auch. Aber die können mit meiner Genügsamkeit und mit meiner Ruhe und mit meinem Langmut auch nicht mithalten. Und mit meiner Erfahrung auch nicht. Also es kommt ja immer was Neues dazu. Außerdem lernt man sich im Alter auch besser kennen. Das ist total schön. Also alles hat seine Zeit. Alles, was vorbei ist, ist eben zwar vorbei und man kann dann zwei Dinge machen. Man kann entweder sagen, oh, wie schlimm. Oder man kann sagen, ah ja, dafür kommt was Neues. Ich empfehle ja immer darauf zu gucken, was Neues dazu kommt. Also neu ansetzen halt. Natalität. Finde ich wichtig. Dass man das Ganze vom Beginn aus andenkt oder herdenkt und nicht vom Ende.
Mhm. Wobei ich auch Enden oft sehr viel positiver finde,
ja, als klar,
sie in der Gesellschaft so gesehen werden. Ne?
Also es ist, weil sie nicht endgültig sind. Ne? Also das Leben geht ja trotzdem danach weiter.
Richtig.
Das ist ja das Entscheidende. Das ist auch, das ist eben wichtig. Das unterscheidet ja Hannah Arendt auch wirklich essentiell von Heidegger. Heidegger hat alles vom Tod her gedacht und vom Ende. Und Arendt halt alles von der Natalität, also von der Gebürtigkeit. Dieses immer wieder neu anfangen und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir sollten uns auf das Neuanfangen konzentrieren und nicht auf das, was zu Ende geht. Also das ist auch gut, wenn was zu Ende geht. Haben wir gerade schon gesagt, das ist wichtig, dass Dinge zu Ende gehen. Das kann man auch durchaus feiern. Man kann auch mal feiern, dass was zu Ende geht. Es kann total schön sein, wenn was zu Ende ist. Da kann man sich richtig freuen. Ich bin zum Beispiel froh, dass meine Pubertät zu Ende ist.
Da kann ich mich nur anschließen, ja.
Also wirklich. Ja?
Ja.
Das ist doch wirklich so. Also ich finde, das wird immer alles viel zu negativ gesehen. Man sollte wirklich sich auf die Dinge freuen, die da noch kommen. Selbst wenn man 80 ist, kann man immer noch Dinge erleben.
Ja, ich kenne immer mehr Leute, die in ihren 70ern sich nochmal absolut verlieben und heiraten die Liebe ihres Lebens und durch die Gegend reisen und was weiß ich was. Klar.
Ist doch wunderbar.
Das geht heute besser als zu jeder anderen Zeit.
Ja, absolut. Voll. Also in diesem Sinne, lasst uns das neue Jahr angehen.
Sehr gut.
Finde ich.
Ich musste direkt noch denken an ein Zitat, ist ein bisschen lustig, kommt aus der Twitter-Zeit. Von unserem leider vor einigen Jahren verstorbenen Kollegen Nikolaus Seemack. Der hat mal in den frühen 10er Jahren irgendwann ein Foto getwittert. Vielleicht war es auch mehr so meme-artig. Ich weiß gar nicht, ob es ein Foto von ihm war. Von so einem Kaffeehausschild, sehr philosophisch. Und darauf stand, nur weil es heute so ist, muss es nicht auch morgen so sein. Ich fand das fast sehr gut zusammen, diese Hoffnung des neuen Jahres.
Absolut. Das ist auch dran denken. Wirklich wichtig. Und nur weil es gestern gut war, muss es heute auch nicht mehr gut sein. Mhm. Das ist auch ganz wichtig.
Ja, in beide Richtungen.
Genau. Richtig, genau. Das ist, Also in diesem Sinne, das Jahr ist jung. Geben wir dem Jahr eine Chance. Muss ja nicht immer auf ganz großer Ebene sein. Vielleicht passieren ja auch im Kleinen schöne Dinge. Nicht? Man muss sich ja auch an was festhalten. Man muss ja Hoffnung für sich selbst haben auch.
Das sieht für jeden anders aus.
Das stimmt. Mal.
Mensch, wir starten richtig, also so richtig philosophisch hier mal so.
Ja, nun. Wir haben Ruf zu verlieren.
Ja, ja.
Also, ich meine, ich verstehe überhaupt nicht, also.
Nee, finde ich gut. Passieren. Ne?
So sind wir. Und apropos, so sind wir. Ich würde sagen, nach diesen hochtrabenden Worten, Bier?
Bier.
Bier. So. Und zwar haben wir, sind wir vielmehr, wieder mal bei oder im Einbecker Brauhaus. Das ist eine Brauerei, überraschenderweise aus Einbeck in Niedersachsen, deren Wurzeln im 14. Jahrhundert zu finden sind. Und sie ist damit eine der ältesten noch bestehenden Brauereien der Welt. Historisch war Einbeck schon im späten Mittelalter so berühmt für sein stark eingebrautes Bier, dass es sogar exportiert wurde aus diesem Ort. Und das dort gebraute Bier nannte man damals Einpöckisch. Also mit AI, Einpöckisch. Und daraus hat sich dann später der Begriff Bockbier entwickelt, weil natürlich der Bayer wieder Uhrenbock. Und daher und so. Daher kommt das dann wieder. Nun, die Stadt und ihre Brautradition gelten bis heute als Ursprung dieses Bierstils. Beim Barrel Bock handelt es sich um einen dunklen Doppelbock, der klassisch malzbetont und kräftig ist. Wir sind gespannt. Und das Besondere ist, dass nach der Hauptgärung das Bier in gebrauchten Bourbon-Whisky-Fässern gelagert und dort zur Reife gebracht wird. Und das klingt doch spannend.
Das klingt, als könnte es gegebenenfalls uns schmecken.
Ne? Also, machen wir das Ganze mal zum einen erstmal eingießen hier. So, also die Farbe. Ja, das ist sehr dunkler Bernstein. Mhm. Also nicht ganz schwarzer Bernstein, aber sehr dunkelbrauner Bernstein.
Ja.
Wir haben es zu tun mit 20 Grad Plato, 9,1 Alkoholvolumenprozenten und die Hopfenbittere weiß ich leider nicht. Darüber schweigen sich die Künstler in Einbeck aus, aber Brauwasser, Gerstenmalz und Hopfen sind zu finden in diesem Doppelbock.
Sehr gut, ja, 9,1 Volumenprozent ist schon mal eine Ansage, ne?
Das ist auf jeden Fall eine Ansage, ja. Aber halt Bourbon Whisky, ne? Also Bourbon Whisky Fässer, muss man so sagen. Ja, wollen wir verriechen?
Oh ja.
Ja, dann Schaum ist, ja, wie so ein Pilz, würde ich sagen. ja, von der Stabilität.
Feinporig, aber ja, jetzt nicht super stabil.
Genau. Ja. Oh ja. Also zusätzlich zu diesem, was man schon so kennt so vom Doppelbock halt, das malzbetonte, kräftige, das fast schon schokoladige, kommt was Fruchtiges hinzu, vom Bourbon nämlich.
Ja, fruchtig, aber ich habe auch gleich so ein Karamellsüße der Nase. Und vielleicht hat das auch mein Hirn gerade fabriziert wegen der Fässer, aber ich finde das Holzige, da ist so ein leichter Holzton schon im Aroma.
Finde ich auch. Ich habe was Bananiges, auch was Apfelsiniges, typisch Einbeck. Das ist dann der Brauereicharakter wahrscheinlich, nicht?
Die Apfelsine, ja.
Ja. Auch so ein bisschen Zitrus schon auch, ne? Also für die, die es nicht wissen, Bourbon-Whisky-Fässer, das sind natürlich Fässer, da war noch kein anderer Whisky drin. Das heißt also, diese Fässer sind halt, ja, das erste Mal belegt worden mit irgendwas, ne? Da war jetzt Bourbon-Whisky drin und dann dürfen die nicht nochmal nutzen in den USA, sondern die müssen die dann, ja, weg. Ob die nun weggeschmissen werden oder verkauft werden, dann werden sie natürlich verkauft. Und die meisten Bourbon-Whisky-Fässer landen natürlich in Schottland oder in Irland. Ne? Und einige offensichtlich auch in Einbeck mittlerweile. Und die machen da eben kein Single Malt rein oder Pot Still oder sonst irgendwie was, sondern die machen in diesem Fall eben den Doppelbock hinein. In diese Fässer.
Es ist komisch, aber ich finde, der riecht schon irgendwie so warm, weich. Das ist komisch zu beschreiben.
Ja, weiches sind.
Macht vielleicht diese Karamellsüße.
Kann sein, ja. Weiches Einbecker ja immer, ne? Mhm. Handelt sich übrigens um eine limitierte Geschichte. Also Einbecker auf der Homepage selber sagt schon, es ist auch ausverkauft wohl. Oh. Ja, wollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja, dann Prost.
Prost.
Oh ja. Ah ja. Mhm. Oh ja. Oh ja.
Also lecker.
Oh ja.
Also, ist eindeutig lecker.
Mhm. Mhm. Ah.
Das ist relativ komplex. Schön. Mhm. Ja, den Bourbon schmeckt man auch.
Ja, und wie.
Oh, das sind viele Früchte. Wow. Da muss man ein bisschen drin.
Mhm. Wenn man das ganz simpel formulieren will, ne, dann ist das, als wenn du in ein normales Bier einen Schuss Whisky reinmachst.
So, aber wenn man ein das, richtig gutes, dunkles
ja,
Bier.
Schon. Ja, schon. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, klar. Ne? Also um das mal so ein bisschen plastisch darzustellen für HörerInnen, die sich vielleicht jetzt gerade nichts darunter vorstellen können. So, wenn man das so ganz, ganz doll runterbrechen würde. Es ist natürlich viel mehr, aber so ein bisschen, damit ihr eine Vorstellung bekommt.
Ja. Das, also, es ist sehr malzig. Jo. Es ist, ich habe jetzt, ich schmecke nicht unbedingt neue Noten im Vergleich zur Nase, aber alles natürlich stärker und ich finde das malzig-karamellige ist irgendwie stärker.
Ja, und das Bananige finde ich.
Mm, genau. Mhm. Ja, so alles, was irgendwie süß war.
Und das schön, Apfelsinige.
Aber, also wirklich lecker. Meine
Güte. Ja, musst du auch können, ne? Musst du auch können. Man muss das auch lagern können. Ja. Und die haben ja bei Einbecker sowieso vor, Bier zu verkaufen, was länger gelagert hat. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe noch kein älteres Bier von denen getrunken, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Einbecker die erste Brauerei sein wird, die sagen wird, so, wir packen da jetzt eine 10 drauf. Oder so, oder eine 5 oder whatever. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also, wenn die das hinkriegen, ne? Also so eine Flasche einfach mal so unter den idealen Bedingungen 10 Jahre liegen lassen, das würde mich mal sehr interessieren.
Das könnte spannend werden.
Ja.
Haben die Japaner wieder was Neues zu sammeln?
Ach, nee. Ach, die machen das ja gar nicht mehr. Das machen mittlerweile die chinesischen Menschen, glaube ich, nein.
Ach so, hat sich das verschoben.
Ich kann nur vom Uhrenmarkt sprechen. Da kenne ich mich ja nun ganz gut aus. Und das ist wirklich, der chinesische Markt ist sehr wichtig. Und der US-amerikanische natürlich. Das sind wohl so die größten Wachstumschancen. Und die japanischen Menschen, ja, die haben damals den Bordeaux gekauft, ne?
Mhm.
Also, das weiß ich noch. Die Zeiten sind ja auch vorbei. Tja, und die großen Whisky-Zeiten sind auch vorbei, nebenbei mal so.
Mhm. Also. Ja, spannend. Ja, jetzt kommen die Whisky-Fässer zum Bier. Finde ich gut. Funktioniert.
Funktioniert bei mir auch wunderbar. Also, ich bin begeistert.
Guck, das ist ein bisschen wie bei Musik, ne? Mhm. Genres, wenn man die künstlerisch zusammenbringt, mhm. dass sie was zu sagen haben, mhm. funktioniert auch bei alkoholischen Getränken.
Wunderbar. Ganz, und ganz wunderbar.
Die Whiskys mit dem Bier, das war, den Wein mit dem Whisky, den, ja, alles was passt.
Das ist schon echt gut. Ja, das ist schon echt gut. Also, boah, richtig lecker. Und es ist halt weich. Mhm. Also, typisch Einbäcker halt. Also das ist wirklich, die entwickeln sich zusammen mit Dithmarscher immer mehr zu meiner Lieblingsbrauerei.
Ja, muss ich ehrlich sagen, bei mir auch. Ich finde, dass die machen wirklich tolle Sachen.
Ja, die machen echt tolle Sachen, wirklich. Ja.
Boah, und je länger ich das, also es wird ja auch immer noch besser.
Irgendwie. Ja gut, bei 9,1 Alkoholvolumenprozenten okay, wird es nicht schlechter werden.
Auch wahr, auch wahr. Ja, wow. Ich bin sehr gespannt. Also da muss ich noch so ein paar Fläschchen, glaube ich. Also.
Ja, musst du gucken, wo du die herkriegst.
Genau, ob es die noch irgendwo gibt.
Ja. Oder wir fragen einfach mal nach, ob die wiederkommen oder wie auch immer.
Ja. Ja. Das wäre eine tragische Entwicklung, wenn die nicht wiederkommen. Das ist ein tolles Bier.
Wir müssen mal gucken, ob wir nicht vielleicht mit einem von denen mal sprechen können. Wenn wir schon so große Fans sind.
Hey, stimmt.
Da müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Das müsste doch eigentlich machbar sein. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie mal hinkriegen. Bis dahin haben wir hier eine Bewertung abzugeben auf unserer Skala von 1 bis 7.
Vielleicht sind das die 9,1 Volumenprozente, die aus mir sprechen, aber ich möchte eben gerne 7 geben. Das ist also eins der leckersten Biere, die ich mir jetzt gerade vorstellen kann.
Ich bin dabei. Ja. Es ist nicht die erste 7, die diese Brauerei kriegt, die sammelt das gerade bei uns.
Das ist wahr. Ja, wow.
Ja, die können das richtig gut. Also, ja, ich meine, es sind die Meister des Bocks, was will man da erwarten, ne? Ich finde alle Bock-Sachen, die machen, phänomenal gut. Also das ist ein eigener Stil, den die haben. Die machen halt nicht dieses Weizenbock, natürlich nicht. Das machen ja die bayerischen Brauereien eher, logischerweise. Aber was die anfassen in Einbeck, das wird normalerweise echt richtig gut.
Ja.
Das muss man einfach mal sagen. Also wir haben probiert vom Einbecker Brauhaus den Barrel Bock. Und es gab 7 Punkte von Jenny und 7 Punkte von mir und zwar völlig zu Recht. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es das nächste Mal auch wieder Musik, Themen und Bier.
So ist es. Wir hören alte Bekannten und zwar die Sterne mit Wenn es Liebe ist.
So.
Außerdem hören wir Jenny und Holiday, leider nicht mich, mit Quicksand Heart.
Doch, dich auch.
Mich hören wir auch, aber ich bin nicht on holiday, das ist mein Problem.
Ja.
Außerdem sprechen wir darüber, was eine Gesellschaft zusammenhält, wenn nichts mehr selbstverständlich ist. Mhm. Und für alle, die uns im Internet hören, werden wir einen Dithmarscher Urbock verkosten. Also das kann ja auch wieder nur gut werden.
Das kann wieder nur gut werden. Wir freuen uns. Ihr hoffentlich auch. Nicht vergessen zu kommentieren. Ihr wisst ja, ne? Überall so, wo man uns kommentieren kann. Homepage, Spotify, Apple, Mastodon, Blue Sky oder info@feuilletöne.de. Ne? Feuilletöne dann mit, also das Töne mit OE, info@feuilletöne.de. Alles möglich. Macht davon rege Gebrauch. Wir freuen uns über Feedback. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.